Auch wenn es draußen Frühling wird und die Heizsaison zu Ende geht, sprechen wir dieser Tage immer noch viel über das Thema Heizen. Denn nachdem Wladimir Putin einen Angriffskrieg in der Ukraine begonnen hat, will Deutschland unabhängiger von russischen Gas- und Kohleimporten werden. Frau Dunkelberg, Sie wohnen ja in Berlin-Treptow, haben Sie mir erzählt. Wie heizen Sie denn in Ihrer Wohnung?
Wir leben in einem vergleichsweise neuen Gebäude und beziehen dort Fernwärme.
Ist es typisch für Berlin?
Also die Fernwärme ist nicht untypisch, sagen wir es mal so. Also etwa ein Drittel der Wohnungen in Berlin werden mit Fernwärme beheizt. Von daher liegen wir da schon ganz gut auch im Schnitt, würde ich sagen. Dass wir jetzt einen recht geringen Wärmeverbrauch haben, ist eher untypisch, weil wir in Berlin natürlich von der Gebäudestruktur her sehr viele Altbauten haben, wo wir auch deutlich höhere Wärmeverbräuche haben. Also andere Menschen da auch sicherlich deutlich mehr noch von höheren Kosten betroffen sind, Heizkosten betroffen sind.
Sie sind wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung in Berlin und haben dort gemeinsam mit einem Team von Wissenschaftlern eine Wärmestrategie für das Land Berlin entwickelt. Denn die Hauptstadt will ja spätestens im Jahr 2045 klimaneutral sein. Dafür müssen wir vor allen Dingen an die Gebäude ran, so viel ist klar, denn die verursachen ungefähr 44% der CO2-Emissionen. Wie soll Berlin klimaneutral heizen?
Genau, das war die Hauptfrage, die wir uns gestellt haben in dieser Studie. Also wie können wir uns hier in Berlin klimaneutral mit Wärme versorgen zum Heizen und natürlich auch für Warmwasser. Jede von uns möchte auch duschen, also auch da brauchen wir Wärme. Und dann haben wir uns vor allem auch die Frage gestellt, mit welchen Maßnahmen und Instrumenten kann Berlin denn das auch unterstützen, den Weg dorthin? Und wenn wir erstmal auf die Frage schauen, wie kann denn das gehen oder welche Lösungen brauchen wir für die Zukunft, dann brauchen wir einmal Lösungen für die Fernwärme. Da sehen wir im Moment vor allem, dass Erdgas und Kohle eingesetzt wird, um die Wärme bereitzustellen. Und wir brauchen natürlich auch den Wechsel bei den kleineren Heizungen, die in den einzelnen Gebäuden sich befinden. Das sind im Moment auch ganz überwiegend Erdgaskessel und Ölkessel. Hier brauchen wir vor allem den Wechsel zu der Wärmepumpe, auch in Kombination noch mit anderen Spitzenlastkesseln.
Die Wärmepumpe steht ja gerade hoch im Kurs. Sie ist sehr gefragt. Vor allen Dingen Wärmepumpen, die Wärme aus der Umgebungsluft nutzen, um daraus Energie zu gewinnen. Ist das tatsächlich die Technologie der Stunde?
Für die Ein- und Zweifamilienhäuser auf jeden Fall. Also da sehen wir ganz klar, dass die Wärmepumpe die Technologie ist, die ab jetzt in allen Sanierungsfällen eingesetzt werden sollte. Jetzt hatten Sie auch direkt noch die Wärmequelle angesprochen. Da sind natürlich erstmal Erdwärmepumpen zu bevorzugen, weil sie effizienter sind. Das ist aber nicht in allen Gebieten in der Stadt möglich. Dort haben wir teilweise wasserschutzrechtliche Restriktionen oder Begrenzungen. Das heißt, da würden wir dann auf die Luftwärmepumpe überschwenken als etwas weniger effiziente Technologie.
Genau, wir haben schon das Fernwärmenetz in Berlin angesprochen. Das ist rund 2000 Kilometer lang. Jede dritte Wohnung in Berlin ist daran angeschlossen. Ich habe nochmal die Zahlen recherchiert. Laut Angaben von 2019 von Energieversorger Vattenfall werden dafür zu rund 20% Kohle und zu 70% etwa Gas tatsächlich als Brennstoffe genutzt. Und die Erneuerbaren machen dann eben nur bisher einen kleinen Teil von vielleicht 10% in etwa aus. Wie schnell kann so ein großes System, so ein lange gewachsenes System umgebaut werden?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Auch da ist es gut, sich erstmal die Frage zu stellen, wo wollen wir denn da eigentlich hin? Also welche Technologien brauchen wir hier und müssen wir sehen in Zukunft? Und das ist eben im Vergleich zum heutigen Zustand ein viel breiterer Mix an Technologien und Energieträgern und auch eine größere Anzahl von Akteuren, die sich hier beteiligen wird. Also im Moment ist es ja so, dass die Fernwärmebetreiber auch ihre Anlagen, ihre Wärmeerzeugungsanlagen selbst betreiben. Da sehen wir in der Zukunft den Bedarf, dass um diese verschiedenen lokalen Energiequellen einzubeziehen, auch andere Akteure und Unternehmen sich in der Wärmeerzeugung beteiligen werden, also auch neue Geschäftsmodelle entstehen. Und damit wird schon klar, das ist jetzt kein Prozess, der sich in 5 bis 10 Jahren abspielen wird, sondern das geht über einen längeren Zeitraum. Jetzt gerade beobachten wir, dass der Wechsel von Kohle zu Gas auch teilweise stattfindet, auch schon zu den Erneuerbaren. Also Vattenfall beispielsweise plant auch die Nutzung von Abwärme von der Kläranlage. Das ist ein Projekt, was in der Planung schon ist. Und so werden wir da peu à peu auch mehr Versuchsvorhaben oder Pilotvorhaben auch sehen zu den verschiedenen Technologien. Und das wird zum einen eben sein, dass wir die gewerbliche Abwärme, die vorhanden ist in der Stadt, systematisch erschließen und in die Fernwärme einbinden. Geothermie ist ein ganz wichtiges Thema für die Fernwärme, auch tiefe Geothermie, dass hier endlich Pilotvorhaben entstehen, auch durchaus schon in den nächsten Jahren, um hier die auch Erfahrungen zu sammeln. auch technische Erfahrungen zu sammeln. Und darüber hinaus haben wir eben einen breiten Mix von Abwasserwärme, auch Flusswasserwärme kann eine Rolle spielen, Biomasse kann auch eine Rolle spielen und jetzt zumindest übergangsmäßig auch noch die Müllverbrennung, also die Wärme aus der Müllverbrennung.
Und welche Rolle spielt tatsächlich so eine Technologie wie Wasserstoff in Ihren Überlegungen?
Das ist auch ein Thema, was für die Fernwärme interessant ist. Also wir sehen jetzt Gas nicht in nennenswerten Mengen in der dezentralen Gebäudeversorgung, sondern eben schon in der Fernwärme. Also da werden wir sicherlich auch noch den Energieträger Gas brauchen, um die Spitzenlast bereitzustellen, in einem deutlich geringeren Umfang als heute. Und da wird es sich dann um Wasserstoff zum größten Teil handeln.
Dann brechen wir es doch vielleicht mal konkret auf ein Wohngebiet runter. Sie haben sich ja im Rahmen des Projekts Urbane Wärmewende, haben Sie dort Berechnungen angestellt für ein Neuköllner Quartier, das mit Fernwärme versorgt wird. Wie kann die Wärmeversorgung dort an so einem Ort umgestellt werden?
In Neukölln haben wir uns ein Quartier rund um verschiedene öffentliche Gebäude angeschaut, um Schulgebäude, ist auch eine Turnhalle dabei. Und wir haben uns eben die Frage gestellt, wie man diese öffentlichen Gebäude auch systematisch nutzen kann, um Quartierskonzepte und Projekte entwickeln zu können. Das ist, wir nennen das Keimzellenansatz. Mit den Quartierswärmeprojekten verbinden wir eine große Chance, eben gerade diese lokalen Wärmequellen effizient zu nutzen. Also in diesem konkreten Quartier haben wir eine Abwasserwärmequelle mit über 1 Megawatt, teilweise über 2 Megawatt Entzugspotenzial. Das ist für ein Einzelgebäude viel zu viel. Also da bewegen wir uns eher im Bereich von 100 kW, was da erforderlich wäre. Und somit können wir hier sehr gut ein Quartierswärmeprojekt umsetzen, um eben dieses gesamte Potenzial der Abwasserwärme auch zu nutzen, also nutzbar zu machen. Und das müssen wir auch, wenn wir jetzt aus gesamtstädtischer Sicht schauen auf die Lage der Potenziale, dann müssen wir auch die lokalen Wärmequellen ganz umfassend nutzen, weil sie in der Summe einfach begrenzt sind. Genau, und in diesem konkreten Quartier haben wir eben verschiedene Lösungen angeschaut, um diese Abwasserwärme zu nutzen mit einer Großwärmepumpe, genau. Und dann in Kombination mit Gaskesseln, aber eben auch mit der Fernwärme, weil wir hier die Besonderheit haben, dass eine Fernwärmeinfrastruktur gegeben ist. Also es könnte beispielsweise die Spitzenlast durch die Fernwärme bereitgestellt werden und die Grundlast an Wärme durch die Großwärmepumpe aus Abwasser.
Bei mir ist Elisa Dunkelberg. Sie forscht am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung zur urbanen Wärmewende. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, welche Wärmequellen wir in Zukunft nutzen könnten, wenn wir eben aus den fossilen aussteigen wollen. Sprechen wir doch nochmal über das Thema energetische Sanierungen. Der Wärmeverbrauch der Gebäude muss deutlich sinken. Sie sagen, da muss mehr passieren und mehr Tempo reinkommen. Jetzt ist ja die spannende Frage, wer zahlt dafür? Wer zahlt für die Sanierungen? Es gibt ja in Berlin einfach auch viele Mieter, die ja einen Großteil ihres Einkommens inzwischen für ihre Miete aufbringen und natürlich auch Angst vor steigenden Mietpreisen und Verdrängung haben.
Genau, das ist ein Thema ja, was viele von uns bewegt, nahezu die komplette Stadt mietet. Und entsprechend ist eben die Frage, was zahle ich denn als Mietende hier von ganz entscheidender Bedeutung, ja, um das auch politisch letztlich vertreten zu können. Und dazu haben wir Berechnungen auch durchgeführt, wie sich eben energetische Sanierung auf die Warmmiete auswirken und sind da auch auf sehr spannende Ergebnisse gekommen. Also was da zählt, ist ja letztlich die Zusammensetzung aus der Kaltmiete plus der Modernisierungsumlage. Also wenn ich als Vermieter eine Sanierung umsetze, kann ich einen Teil der Investitionskosten auf die Kaltmieten umlegen und entsprechend erhöht sich die Kaltmiete. Und aus Mietendensicht kommen natürlich die Heizkosten noch dazu. Und diese Summe letztlich haben wir uns angeschaut und verglichen, also geprüft, was macht es denn aus, wenn ich hier in einem unsanierten Gebäude lebe, im Vergleich dazu, dass ich in einem Gebäude lebe, was energetisch saniert wird auf den Mindeststandard, der gesetzlich gefordert ist. Und das nochmal verglichen auch mit einem Gebäude, was auf einen ambitionierteren Standard gedämmt wird. Und das ist eben sehr spannend, dass wir da tatsächlich sehen, dass eigentlich dieses sehr ambitionierte Sanierung sich lohnen kann aus Sicht der Mietenden, also sogar günstiger ist als in einem unsanierten Gebäude zu leben oder auch einem weniger effizient sanierten Gebäude zu leben. Die Voraussetzung ist aber, dass es eben Förderungen gibt, die ja auch verfügbar sind und dass die Gebäudeeigentümer die aber auch in Anspruch nehmen.
Jetzt gibt es ja in Berlin auch einige Milieuschutzgebiete und in denen sind solche umfangreichen Sanierungsmaßnahmen, von denen Sie gerade gesprochen haben, tatsächlich auch untersagt. Wie stark hemmt denn das die Wärmewende?
Ja, schon sehr stark. Also tatsächlich etwa ein Drittel der Bevölkerung lebt in Milieuschutzgebieten. Also es ist ein ganz entscheidendes Thema auch für Berlin. Und dazu muss man auch sagen, es ist ja auch ein wichtiges Instrument, also sozialpolitisch gesehen ein sehr wichtiges Instrument, denn es soll ja die Verdrängung der Bevölkerung verhindern. Und so wie es im Moment gestaltet ist, sehen wir aber da ein großes Hemmnis für die Wärmewende, also vor allem für die energetischen Gebäudesanierungen, weil eben diese ambitionierten Sanierungen auf ein sehr hohes Niveau kaum genehmigt werden. Also der Standard schon auf das gesetzlich geforderte Mindestniveau, aber darüber hinaus werden Genehmigungen kaum zugelassen. Und mit unseren Berechnungen zeigen wir aber, dass langfristig gesehen es ja aus der Sicht der Mietenden eigentlich genau vorteilhaft sein kann, dass auch ambitioniert saniert wird. Das heißt, wir fordern da eine neue Genehmigungspraxis von den Bezirken, nämlich dass tatsächlich ambitionierte Sanierungen erwünscht sind, also dass es kommuniziert wird, die sind erwünscht und sind auch im Sinne der Mietenden. Wir müssen nur gewährleisten, dass diese tatsächlich auch sozialverträglich umgesetzt werden, also dass die Förderungen in Anspruch genommen werden und entsprechend die Kosten aus Mietenden sich dann auch geringer sind als bei einer Sanierung auf den Mindeststandard. Genau, und das lässt sich in der Genehmigungspraxis umsetzen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Dazu haben wir auch einen Leitfaden veröffentlicht, den man sich anschauen kann. Und damit werden die Milieuschutzgebiete zu einer Chance. Im Moment sehen wir es als Problem für den Klimaschutz. Und wenn es aber gelingt, die Praxis zu ändern, kommen wir in eine Chance, wo sowohl die Klimaneutralität als auch die Sozialverträglichkeit zu erreichen und zusammenzubringen.
Okay, die Wärmewende als Chance. Elisa Dunkelberg, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, vielen Dank.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.